Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich sitze hier heute mit Frau Professor Stingel, das ist die Direktorin des Instituts für klinische Pharmakologie. Ich grüße Sie herzlich, Frau Professor Stingel. Wir haben ja immer so einen Reigen an typischen Fragen. Wir beginnen immer in der Regel damit, dass ich einmal frage, wie sind Sie eigentlich zu Ihrem Fachgebiet gekommen? Bei Ihnen ist es ja sozusagen klinische Pharmakologie, also Sie sind auch Medizinerin von Haus aus. Wussten Sie schon immer, dass Sie das werden wollen?
Ja, ich bin Medizinerin und habe natürlich so wie viele erstmal in der Klinik angefangen und habe da das Fachgebiet der Psychiatrie als meines entdeckt, weil ich mich am meisten für die Vorgänge in unserem Gehirn interessiert habe. Und die klinische Pharmakologie, das kannte ich gar nicht. Es ist auch ein wirklich kleines Fach, aber ich denke ein wichtiges Fach. Ich bin dazu gekommen, weil wir eine Patientin hatten, die auf einmal eine schwere Nebenwirkung auf ein Medikament hatte. Die konnte sich nicht mehr bewegen. Und die Putzfrau kam zu mir und meinte, ob ich mal die Patientin wegstellen könnte. Die würde da im Gang herumstehen. Mhm. Und das war ein ganz schweres Krankheitsbild, eine Katatonie. Und die ausgelöst worden war letztlich durch ein Arzneimittel, was sie gegen ihre Erkrankung eingenommen hat. Und das hat mich dann im Zusammenhang mit einer Studie, ich war damals an der Charité in Berlin tätig, mit einer Studie, die von der klinischen Pharmakologie bei uns auf Station durchgeführt wurde, wo es eben darum ging, Patientenrisikofaktoren herauszufinden für Nebenwirkungen, für solche schweren Nebenwirkungen. Und dann habe ich mich dafür interessiert, da mitzumachen und fand dann eigentlich die Forschung so spannend und auch das Gebiet so wichtig, dass ich dann aus der Psychiatrie rausgegangen bin und erstmal eine 5-Jahres-Stelle angenommen habe in der klinischen Pharmakologie. Wollte dann immer wieder zurück in die Klinik, aber es hat dann letztlich nicht geklappt, weil ich immer irgendwie so in der Forschung drin war, dass es viel spannender war, als in die Klinik zurückzugehen.
Ja, okay. Können Sie uns kurz was zu Ihrem Werdegang erzählen? Welche Stationen, wo waren Sie überall?
Also ich habe studiert in Frankfurt, Medizin studiert und dann bin ich eben nach Berlin gegangen in die Psychiatrie, damals in die Eschenallee in der Freien Universität Berlin und bin dann 2 Jahre später in die klinische Pharmakologie gewechselt an der Charité in Berlin-Mitte und habe dort eben die gesamte Facharztausbildung zur klinischen Pharmakologin gemacht und auch meine Habilitation und hatte mich dann beworben auf weiterführende Stellen. Ich wollte an der Uni bleiben, weil ich einfach die Lehre und die Forschung so spannend fand. Bin dann für 2 Jahre nach Köln gewechselt in die Pharmakologie, habe da noch ein bisschen andere Grundlagenforschung auch kennengelernt und hatte mich dann beworben auf Universitätsstellen und bin nach Ulm, also hatte einen Ruf von der Universität Ulm auf das Institut für Naturheilkunde und klinische Pharmakologie und habe dort den Bereich klinische Pharmakologie aufgebaut und betrieben. Und dann hat mich eigentlich die Seite der Regulation interessiert, wie man Arzneimitteltherapien in ihrer Wirksamkeit auf Bevölkerungsebene beurteilt. Und ich war eingeladen nach USA zur FDA, nach Washington. Das ist die Behörde, die da eben die Zulassung macht für Impfstoffe und für Arzneimittel. Und nach diesem Aufenthalt, das war ein 3-monatiger Forschungs-Sabbatical-Aufenthalt, habe ich mich dann auch wurde eine Stelle ausgeschrieben an der deutschen regulatorischen Behörde, um da eine eigene Forschungsabteilung aufzubauen am BfArM und habe mich daraufhin beworben und bin dann von der Uni weggegangen tatsächlich und für insgesamt 7 Jahre ans Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gegangen und habe dort eben die Forschung, die notwendig ist, um wirklich solche Entscheidungen auch evidenzbasiert, also richtig treffen zu können, aufgebaut und mittlerweile ist da eine eigene Abteilung, die sich eben mit solchen Fragestellungen über Unterschiede in der Arzneimitteltherapie beschäftigt, auch weiterhin tätig. Und ich habe aber dann doch wieder den Absprung zur Universität gesucht, weil mir einfach die Lehre und die Forschung da wichtiger war und bin jetzt seit 2019 in Aachen als Leiterin der klinischen Pharmakologie tätig.
Das ist ja schon ein ein weit geführter Lebenslauf, kann man so sagen. Sie haben beide Seiten kennengelernt. Ne? Wie wichtig ist das für Ihre Tätigkeit, dass Sie jetzt auch die Regulatorik auf der anderen Seite einmal kennen, dass Sie tatsächlich auch in einem Bundesinstitut mal gearbeitet haben auf der anderen Seite?
Also die ist sehr wichtig und zwar täglich. Auch in der Lehre finde ich das sehr wichtig, dass man diese Ebene kennt. Aber ich freue mich jetzt, dass ich wieder direkt am Patienten sein kann und auch Forschungsprojekte beginnen kann, die direkt mit dem Patienten zu tun haben und einfach die klinische Praxis wieder näher vor Augen habe.
Der Facharzt klinische Pharmakologie ist wahrscheinlich vielen nicht so bekannt, weil es wahrscheinlich nicht einer der großen Facharztgruppen ist, nehme ich mal an. Ne? Also wissen Sie, wie viele gibt es davon bundesweit ungefähr? Können Sie das so schätzen?
Also auf unseren Kongressen, da sind vielleicht mal 800 Leute und dann sind wir schon ganz froh. Ja. Also es ist ganz klar ein kleiner Facharzt. Viele der Tätigkeiten, der beruflichen Tätigkeiten sind später eben in der Forschung, in der Lehre und Forschung an der Universität, aber eben auch in Behörden. Das ist ganz wichtig, dass da auch dieses Wissen, woher kommt die Variabilität in der Therapiewirkung und wie wirken auch gerade innovative Therapien im menschlichen Körper. Das heißt, ich brauche wirklich das medizinische Wissen, die Erfahrung, was ist beim alten Menschen anders, was ist beim Kind anders, um zu verstehen, wie auch gerade neue Therapieentwicklungen sich auswirken können.
Ich glaube, im Rahmen der Pandemie in den letzten 18 Monaten hat das ganze Thema ja auf einmal ganz viel Interesse mit in der Bevölkerung evoziert. Das, was man vielleicht so vorher auch nicht mal auf dem Schirm hatte, wie lange es dauert, ein Medikament zu entwickeln, einen Wirkstoff, wie teuer das auch tatsächlich ist, welches Investment denn dahinter steckt. Freuen Sie sich über dieses Interesse an Ihrem Fachgebiet oder haben Sie das Gefühl, da geht auch einiges in der Darstellung vielleicht medial unter? Ist es dann vielleicht für Sie noch komplexer oder anders?
Also ich freue mich darüber tatsächlich und ich finde das Fachgebiet wichtig. Und früher, wenn man gesagt hat, oh du, das kann auch Nebenwirkungen machen und man würde doch gerne das verhindern, dass beim einzelnen Menschen Nebenwirkungen auftreten, dann hat das eigentlich kaum jemand interessiert. Gerade in der Medizin hat es niemand interessiert. Da ist es immer nur wichtig, dass etwas wirkt. Aber jetzt ist ja das Interesse auch durch die Medien bei den Patienten, bei den Menschen selber geweckt worden. Und in der Tat ist auch in der Forschung eine Entwicklung, dass man mehr mit dem Patienten arbeitet, dass man partizipativ Forschungsprojekte plant. Und das spielt meinem Fach eigentlich wirklich die Karten zu, weil wir sowieso uns eben über die Eigenschaften von Patienten oder dafür interessieren, die dazu führen, dass eben ja völlig unerwartete Wirkungen oder Nebenwirkungen entstehen. Und das sehen wir jetzt auch bei den Impfungen. Wir können nicht vorhersagen, wer Nebenwirkungen bekommt und wer eine gute Wirkung hat. Also, dass wir da noch sehr viel mehr herausfinden könnten.
Ja. Wenn man jetzt sich Ihre Forschungsarbeit mal so anguckt, gibt es da sowas wie einen roten Faden oder große Pfeiler, wo Sie sagen, das sind so die Themen, die mich eigentlich in den letzten Jahren immer bewegen und bewegt haben?
Ja, also ich bin eigentlich immer bei meinen Fragestellungen geblieben. Und das ist wirklich zurückgehend vielleicht auf diese Patientin. Warum kriegt ein Patient so eine schwere Nebenwirkung? Und ich habe da verschiedene Risikofaktoren untersucht. Ich habe auch die Gene untersucht, die Pharmakogenetik. Also angeborenerweise kann es sein, dass wir Medikamente schlecht verstoffwechseln, schlecht ausscheiden können. Dann haben wir höhere Spiegel im Körper und damit auch mehr Nebenwirkungen. Oder es gibt Risikofaktoren, die sich im Laufe des Lebens entwickeln. Beispielsweise im Alter haben wir generell fast doppelt so häufig Nebenwirkungen, wie wenn jüngere Menschen das Gleiche einnehmen. Und ja, das auch bis dahin, dass man Nebenwirkungen auch erstmal erkennen muss. Und das ist was ich zugleich Patienten als auch Ärzten gerne nahebringen möchte, dass man an Nebenwirkungen denkt und Nebenwirkungen erkennt. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir uns in Krankenhausnotaufnahmen gestellt haben und gezählt haben. Es waren mehrere Kliniken in Deutschland. Wie viele Prozent der Patienten kommen eigentlich hier an wegen der Nebenwirkung? Und es waren tatsächlich 7%. Und das sind bei 20 Millionen Notaufnahmen in Deutschland pro Jahr schon eine Reihe von Nebenwirkungen, die so schwer sind, dass man in die Notaufnahme kommt, weil man einfach was Unvorhergesehenes, Schweres bei sich beobachtet und es nicht handeln kann.
Jetzt unterscheidet man immer Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Ne? Ich finde es auch immer ganz bemerkenswert, in Deutschland kann ich zu verschiedenen Fachärzten gehen, mir verschiedene Präparate verschreiben lassen, ohne dass die Ärzte das wahrscheinlich wechselseitig voneinander wissen, es sei denn, ich sage denen das als Patient. Und wenn man manchmal so in die Notaufnahme guckt und schaut, was so ein älterer Mensch so an Medikamenten einnimmt tagtäglich, dann ist das ja schon enorm viel. Ist das Thema Wechselwirkung auch was Sie im Fokus haben, oder ist das nochmal ein komplett anderes Thema?
Ja, das ist ganz zentral in unserem Fach, die Wechselwirkung analysieren und individuell auch die Dosierung anpassen, die Therapie anpassen. Das ist die personalisierte Medizin, die wir was bezogen auf die Arzneimitteltherapie machen, indem wir das beachten. Und dadurch, dass Sie das jetzt schon sagen, sehe ich, das ist auch in der Öffentlichkeit verstärkt angekommen. Wir brauchen eben diese partizipative Forschung. Der Patient selber muss mehr und mehr Manager seiner Therapie werden. Er muss sich auskennen, weil er eben von verschiedenen Ärzten was verschrieben bekommt, weil er in der Apotheke sich noch was kaufen kann, was er einfach so einnehmen kann, dazu einnehmen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Patienten ein besseres Verständnis haben über ihre individuelle Therapie und auch über ihre individuellen Risiken, Nebenwirkungen zu bekommen. Und dafür setzen wir uns jetzt gerade mit den neuesten Forschungsprojekten ein, dass man die Projekte mit den Patienten designt, dass die Patienten auch unmittelbar was davon haben.
So ein Forscherleben zeichnet sich ja oftmals dadurch aus, dass man sehr beharrlich, sehr lange an einzelnen Themen über Jahre und Jahrzehnte arbeitet. Zwischendurch sind so ganz spärlich mal so kleine Glücksmomente gesät. Wenn Sie das für sich mal so beschreiben, was wäre so ein, wo Sie sagen, das ist wirklich was, was mich dann tatsächlich antreibt?
Also es ist in der Tat so, dass ich seit über 20 Jahren mich zum Beispiel für ein Leberenzym interessiere, was für den Abbau von vielen Arzneimitteln wichtig ist und das eigentlich in jeder Studie auch mit untersuche, dieses Leberenzym. Und da wird man schon ein bisschen belächelt, auch gerade wenn meine Kinder irgendwie dann sehen, dass ich schon wieder die gleiche Folie, die ich schon vor 20 Jahren, weil die einfach so schön ist, die auch nochmal zeige in dem Vortrag. Aber ja, was mich eigentlich antreibt, ist, dass man halt auch diese Erfahrung anhäuft und dass man dadurch auch unheimlich zum Spezialisten wird in diesem Gebiet. Und warum es mich so interessiert, über genau dieses Leberenzym zu forschen, das kann ich gar nicht sagen. Aber das Schöne, Faszinierende ist, dass man dann auch mit anderen Experten eben reden kann, die genauso lange an irgendwas herumgeforscht haben und da eine wahnsinnige Tiefe, so wie jemand, der ein Instrument spielt, auch eben in seinem Instrument einfach besticht durch die Professionalität und die Erfahrung.
Jetzt wird es ja so sein, und es ist ja in vielen Fächern so, dass sich allein durch die Digitalisierung, aber auch durch die Technisierung der ganzen Fächer natürlich wahnsinnige Evolutionsrhythmen kreieren lassen. Das medizinische Wissen wächst permanent, fast exponentiell an. Was erwarten Sie denn für die Zukunft, für Ihren Fachbereich?
Also wir sind da schon relativ gut dabei, denn gerade wenn Sie Wechselwirkungen ansprechen, Arzneimittelwechselwirkungen, da gibt es schon lange Datenbanken, wo man recht einfach eingeben kann, was ein Patient einnimmt und dann eben auf Wechselwirkungen oder pharmakogenetische Risiken aufmerksam gemacht wird. Und anders geht das bei uns auch schon seit 20 Jahren nicht mehr, weil das kein Mensch überblickt. Das heißt, wir sind auf diese Datenbanken angewiesen und ich finde es eigentlich eine Bereicherung, dass wir jetzt auch neue technische Möglichkeiten haben. Wir haben zum Beispiel ein Spiel programmiert für Medizinstudierende hier am Klinikum zur Erkennung von Nebenwirkungen, weil man lernt immer die Nebenwirkungen aus Tabellen, aber wir haben dann aus comicartigen Bildern sozusagen ein Spiel, wo man den Patienten sieht, ein typischer Patient mit einer typischen Nebenwirkung, und es so eben lernt, bildlich, ohne dass man tatsächlich einen Patienten vor Augen hat. Aber ich finde diese technischen Möglichkeiten, spielerisch und dann eben auch bildlich, visuell, bis hin zum Dreidimensionalen zu lernen, eine enorme Bereicherung für mein Fach.
Eine Frage vielleicht, die einen etwas größeren Horizont ausspannt. Wir haben ja in der Pandemie gesehen, welche enormen Innovationsmöglichkeiten darin stecken, wenn sich tatsächlich die Wirkstoffentwicklung vernetzt und halt auch gesellschaftlich mit budgetiert, auch durch die entsprechenden Nationen, durch gewisse Geld und personelle Ressourcen aufgestockt wird. Haben Sie so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich stärker in den Fokus gerückt werden müsste, dass das auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung ist, die man vielleicht nicht nur Industrie überlassen darf, sondern dass man das ein bisschen besser einhegen müsste?
Ja, also nicht nur Industrie überlassen, das gerade im akademischen Bereich der Pharmakologie wünschen wir uns schon seit langem. Und die meisten Entdeckungen, auch der BioNTech-Impfstoff, kommen aus Akademia, kommen aus dem universitären Bereich. Und man sollte das unbedingt stärken. Es ist erschwert worden durch die Bedingungen, die eigentlich für die Industrie geschaffen wurden, um Therapieentwicklungen zu starten. Aber man sollte auch gesellschaftlich bei uns wirklich Geld in die Hand nehmen, damit wir auch in der Universitätsmedizin wieder in der Lage sind, auch Therapieentwicklungen zumindest zu starten. Mhm. Denn die Entdeckungen kommen fast ausschließlich aus Akademia.
Für den Alltag, wie kann man sich das vorstellen? Kooperieren Sie eng mit den Kliniken bei der Erprobung von Stoffen oder kriegen Sie Nebenwirkungen gemeldet oder was ist sozusagen, wie darf ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Also ich arbeite jetzt nicht in der Entwicklung von neuen Wirkstoffen, sondern eben in der Untersuchung der Variabilität, in der Wirkung von verschiedenen Therapiestoffen, die aber in der Regel auf dem Markt sind. Ich habe da jetzt also nichts, was irgendwie eine Firma noch erprobt. Mhm. Und dazu bin ich darauf angewiesen, dass ich an die Patienten herankomme und dass wir Patientendaten bekommen, eben zu Nebenwirkungen, zu Unwirksamkeit. Wir haben auch große Studien zur Unwirksamkeit von Mitteln gegen Depressionen zum Beispiel und versuchen da Profile zu identifizieren, warum manche Menschen eben, denen hilft gar nichts, gar kein Medikament gegen Depressionen. Und das sind immer sogenannte multizentrische Studien. Das heißt, wir müssen in viele Kliniken gehen und da eben fragen, also solche Studien durchführen, wo wir dann Daten aufzeichnen können und auch Biomaterial erhalten von Patienten, die eben ein Problem in ihrer Therapie hatten, entweder eine Nebenwirkung oder eine unwirksame Therapie. Die sind jetzt nicht auf Aachen beschränkt, also, sondern das sind wirklich, man schreibt einen Antrag und kriegt hoffentlich einen Zuschlag und dann geht man an viele Kliniken und sammelt da eben die Daten und das Biomaterial, was man braucht.
Mhm. Ich stelle es mir ehrlich gesagt auch sehr interdisziplinär vor, also weil diese Prüfungen, die Sie dann machen, die sind ja wahrscheinlich nicht auf einzelne Teilbereiche im Haus beschränkt, sondern die werden wahrscheinlich sowohl im Rahmen der Psychiatrie als auch in anderen somatischen Fächern tatsächlich stattfinden. Das heißt, was muss ich denn mitbringen, wenn ich ein guter klinischer Pharmakologe sein will?
Also wir arbeiten immer interdisziplinär, von daher sind gute, sagen wir mal, soziale Fähigkeiten zur Vernetzung, die sind sicher wichtig. Es ist irgendwie ein Querschnittsfach und der klinische Pharmakologe wird als nützlich empfunden, aber alleine kann man eigentlich gar nichts machen. Ohne Patienten, ohne Klinik kann ich keine Forschung machen. Und von daher ist das der Anreiz an dem Fach, aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass man inmitten eines Teams arbeitet, eines multidisziplinären Teams. Wir haben jetzt sogar Ingenieure vermehrt dabei, die eben Medizinprodukte entwickeln oder technische Anteile von Therapien mitentwickeln oder die Bioinformatiker, die ganz viele Daten auch vom Patientensystem medizinisch auswerten können. Und das ist eine unheimliche Bereicherung. Und so ist eigentlich die Arbeit immer vom Grundsatz her interdisziplinär.
Gibt es irgendwie ein Aachen-Spezifikum? Also Sie haben ja so verschiedene Standorte im Laufe der Zeit kennengelernt. Ist hier irgendwie was anders?
Ja, also ich habe mich für Aachen entschieden. Ich hatte tatsächlich noch einen zweiten Ruf an eine andere Universität. Aber ich habe mich für Aachen entschieden, weil es eben die RWTH ist. Und weil ich glaube, dass wir jetzt in eine neue Ära der Therapieentwicklung einsteigen, in der technische Entwicklungen eine sehr viel größere Rolle spielen und die Therapien eben ergänzen. Dass wir also Kombinationen haben werden aus Arzneimittel und Medizinprodukt, wenn man so will, aus einer technischen Entwicklung. Und dass gerade die Informatik, also die Verarbeitung von großen Datenmengen, einfach dazugehört. Und von daher habe ich mich von der Technischen Universität da gerne berufen lassen und möchte eigentlich mein Fach auch in diese Entwicklung weiter begleiten, dass wir ganz innovative neue Therapieformate haben werden.
Spannend. Eine letzte Frage. Was würden Sie jungen Menschen raten, die noch überlegen, sich im Rahmen ihres Studiums orientieren wollen? Warum kann das bei Ihnen interessant sein? Und wie läuft so eine Karriereplanung? Weil ich stelle mir das auch sehr anstrengend vor, das alles irgendwie für sich so zu organisieren. Man hat ja viele Wohnortwechsel im Laufe seines Lebens, man muss sehr flexibel sein. Was würden Sie den jungen Leuten mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, man muss neugierig sein. Dann sind vielleicht auch die Wechsel eher bereichernd. Ich wollte die. Also es war jetzt nicht so, dass ich gezwungen war, sondern ich bin sehr gern in der Welt herumgezogen. Auf der anderen Seite hatte ich auch immer ein bisschen den Zwiespalt zwischen ich habe Familie und Beruf und als klinisch tätige Ärztin noch die Forschung zu machen und es dann wirklich zu einem Chefarztposten zu bringen, das wäre mir einfach zu viel gewesen und dafür habe ich mich viel zu sehr für die Forschung interessiert. Und von daher würde ich jungen Leuten mitgeben, überlegt, was euch am meisten interessiert und geht für das. Und dann gibt es eben auch Wege wie den Facharzt für klinische Pharmakologie, der vielleicht etwas im Abseits steht, aber man kann da sehr gut eigentlich auch Familie und Forschung verbinden, Familie und Lehre verbinden und die Tätigkeit ist spannend, sodass keine Woche ist wie die andere. Also ich habe wirklich nie in meinem Leben so einen Alltag gehabt, wo jeder Montag gleich ist oder so.
Super, das klingt interessant. Vielen Dank, Frau Moser-Stingel.